Und natürlich, ich hatte damals einen eigenen Fahrer, ich hatte einen Bodyguard gehabt. Also es war halt eine andere Welt, ne? Und viele Sachen gab es halt dort nicht. Das heißt, es wurden mal Sachen, mussten wirklich gezielt dorthin gebracht werden. Aber es war in dem Sinne mega spannend, weil kamst du wieder zurück zum Urpunkt.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Weiter geht's den Rhein entlang und heute bin ich für euch in der Nähe von Düsseldorf, genauer gesagt in Meerbusch und dort kocht ein Sternekoch, der in Ghana geboren wurde, in Wiesbaden aufwuchs und seit über 10 Jahren mit dem Anthony sein eigenes Restaurant betreibt. Und damit ist der Vorname schon raus und den Nachnamen, den schieße ich jetzt hinterher, nämlich Sapong. Und er ist nicht der einzige Sapong im Betrieb, sondern seine Tochter macht gerade hier eine Ausbildung. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen, Anthony Sapong.
Servus, hallo, guten Morgen.
Starten wir mal rein. Ich habe es gerade erwähnt, deine Tochter macht hier eine Ausbildung, stimmt's?
Genau, ganz genau.
Das ist ja eher untypisch, dass man zu Hause lernt. Normalerweise geht es ja erstmal in andere Betriebe, bevor man eher am Ende zurückkommt. Wie kam es dazu?
Ja, es war mir einfach wichtig, dass sie sehr viel von mir mitnimmt und sie kann dann immer noch fliegen, aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal von zu Hause sehr viel aufzunehmen und dann kann man, man hört ja so selten auf seinen Papa und dann später lernt man das Leben wirklich kennen.
Würdest du sagen, sie nimmt deine Ratschläge an?
Ich meine, wer Kinder hat, weiß wie anstrengend das sein kann, aber ich sag mal ja.
Wo habt ihr ab und zu kämpfen?
Naja, es ist sie ist auch sehr kreativ, ne? Sie hat ihr einen Kopf, die ist junge Dame. Und ich lasse auch ihren Freiraum. Aber das Wichtige ist, ich glaube, dass sie sich selber entfaltet, sich selber entdeckt. Das ist, glaube ich, das A und O im Leben.
Okay. Wie lange macht sie denn? In welchem Jahr ist sie denn gerade?
Die ist im Sommer fertig jetzt.
Wie würdest du sagen, wie ist die Entwicklung, zufrieden aktuell?
Ich würde sagen, sehr gut, aber ich glaube, wichtig ist, nach der Lehre nochmal irgendwo anders hinzugehen, um nochmal seinen eigenen Style, eigenen Handpflicht nochmal. Um in mehreren Betrieben nochmal zu lernen. Also ich denke mal, man braucht immer so in der Regel 5 bis 6 Jahren, dass man sagen kann, man ist jetzt, hat seine eigene Handschrift entdeckt.
Du bist ja selber sehr viel vernetzt wahrscheinlich unter den Köchen. Unterstützt du oder ist er da komplett frei?
Nö, ich unterstütze, aber ich glaube auch sehr frei, weil am Ende des Tages die Kinder wollen auch nach der Lehre auch raus, die wollen alle so nach Amerika, nach Australien, die wollen einfach die Welt erobern, die Welt erkunden, deswegen ist er frei.
Ganz nach dem Papa. Also du hast ja auch sehr viel die Welt erkundet.
Ja.
Wie trainiert denn das, Küchenchef und Vater zu sein?
Naja, es ist ein Spagat zwischen Lehrer und gleichzeitig Vater zu sein. Da macht man halt so einen Spagat. Man ist natürlich versucht, immer fair zu sein und man sollte so die Emotionen eigentlich raushalten. Ne? Das ist eigentlich ganz wichtig. Aber es funktioniert schon mit sehr viel Disziplin.
Wer muss sich disziplinieren? Ihr beide oder mehr du?
Ich würde sagen, eher ich.
Okay. Wo läufst du da Gefahr?
Ja, ich laufe halt in Gefahr, in denen ich halt Sachen mir vorstelle, wie ich das gerne machen möchte. Aber teilweise ist es halt, hat sie ihr eigenen Kopf, was so richtig ist. Ne? Und ich bin auch froh, dass sie ihren Kopf hat. Und ich sag mal so, sie wird ihr Weg gehen, das ist wichtig. Ne? Aber es ist halt wichtig, dass ich auch so meinen Senf dazu geben darf.
Hat sie das Ziel Stern, so dass ich in 5 Jahren quasi mit ihr hier sitze, statt mit dir?
Ja, ich hoffe es, ne? Aber du weißt ja, nach der Lehre will man eigentlich mal sowas, eher so was Entspanntes machen. Und ich, aber es kommt zurück. Also ich glaube, Stern ist mal so ein Fokus, hat man in der Lehre, dann ist die kurz weg, ne? Und dann kommt die irgendwann mal wieder. Ne? War bei mir auch damals auch so.
Lass uns aber jetzt mal direkt reinstarten zu dir. Du wurdest in Ghana geboren, bist in Wiesbaden groß geworden. Wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
Mit 8 kam ich nach Deutschland.
Und was hat dich dann am Ende des Tages hier nach Meerbusch verschlagen und nicht in Wiesbaden, weil du bist ja schon lange hier?
Ja, ich bin ja nach der Lehre sehr viel rumgereist, ich war viel unterwegs und ich hatte viele Stationen gehabt in meinem Leben. Und ich muss sagen, das, was mich so hier gelockt hat, war damals, das war 2010, habe ich mich hier beworben damals im Restaurant Hummerstübchen damals. Ja, und ich habe mich irgendwie in diese NRW halt so verliebt, ne, und bin dann eigentlich hier geblieben. Und in Meerbusch war ehrlich gesagt ein Zufall, dass ich hier was gemacht habe. Eigentlich ging es alles nur durch meinen Sohn, weil er Fußball gespielt hat hier im Dorfverein. Und da meinte mein damaliger Bekannter, also mit den Kindern, ich habe ein Restaurant, also ich hab einen Laden, willst du es gerne haben? Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne viel selbstständig machen. Und es war eine alte Kneipe, habe mir das angeschaut und es war halt perfekt. Also ich fand es halt perfekt. Und natürlich musste erstmal alles raus und dann haben wir dann wirklich fast ein Jahr umgebaut. Jetzt ist das hier drauf entstanden. Ich meine, gestern war unser 10-jähriges tatsächlich, ja. Und es ist sensationell, wie die Zeit so rennt. Ne?
Erklärt auch, wir haben ein bisschen verspätet dann angefangen. Lag das 10-jährige noch in die Knochen?
Ja, das stimmt, ja.
Für alle, die sich fragen, ihr wisst es ja, bei uns ist ja immer hier alles live und wir sind ja immer mitten so ein bisschen aus dem Restaurant raus. Das heißt, hier wird im Hintergrund gearbeitet?
Genau, also das Team kommt langsam rein, also die ersten 3-4 sind schon da. Und da kommen die alle nach und nach und dann später kommen die komplette Ware. Also Mittwoch ist halt der Tag, wo wir so vorbereiten, wo wir so als Team wirklich auch die Menüs besprechen, auch die Woche besprechen, wie es war, auch die Woche, die jetzt kommt, besprechen. Es gibt ein Team-Meeting, ist ja der PP. Und dann können wir es halt auf die Woche vorbereiten. Deshalb wir wissen genau, welche Gäste kommen, wer kommt, ob Allergien, Unverträglichkeiten. So, und das ist halt der Tag, wo wir einfach so uns sammeln.
Und nebendran ist die Hauptstraße hier noch.
Ja, genau.
Die hören wir auch noch ein bisschen im Hintergrund, aber wahrscheinlich werdet ihr jetzt wieder gar nicht so stark hören, wie jetzt gerade in der Aufnahme. Wie habt ihr das 10-Jährige gefeiert? Wusste ich gar nicht.
Nee, eigentlich sehr still, weil wir gerade dabei sind, noch ein Restaurant noch zu öffnen. Wir haben uns gesagt, wir werden es dann quasi im Sommer dann wirklich dann groß feiern.
Ja. Schick Bilder durch.
Mach ich.
Sind wir natürlich gespannt. Wie bist du denn am Ende zum Kochen gekommen? Also du, wie gesagt, du bist in Ghana geboren, in Wiesbaden groß geworden. Erstens, war es eine Umstellung vom Essen mit 8 Jahren mit der deutschen Küche?
Nee, überhaupt nicht. Also meine Mama hat ja noch sehr, sehr klassisch gekocht zu Hause. Natürlich nicht mit den gleichen Zutaten. Es war so, ich sag mal, so Fusion aus der westlichen Zutaten und der afrikanischen Raffinesse. Und eigentlich, ich meine, du hast ja schon sehr viele Afro-Shops, ne? So, gerade in Wiesbaden, Frankfurt, in Hamburg. Ne? Du hast echt eine große Community. Und die Umstellung war eigentlich relativ. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich so die westliche Küche erst viel, viel später kennengelernt. So mit 13, 14 habe ich dann wirklich so kennengelernt, so was gibt es überhaupt alles. Ne? So, davor war ich habe nur zu Hause gegessen.
Da bist du dann ausgebrochen.
Genau. Genau, und zu deiner Frage, für mich ist Kochen mehr als Kochen. Also Kochen ist wirklich, ist Entspannung, ist erholsam, ist Magie, gleichzeitig ist es Geschichte, gleichzeitig ist es Kultur, aber auch gleichzeitig ist es ist auch sehr mächtig, also ne, wenn du am Herd stehst, ja, also weißt du, so, du hast ja, du kannst was erschaffen, das ist schon wirklich eine tolle Gefühl, was man in der Küche steht. Ne? Und wenn man in der Küche steht und Sachen produziert oder Sachen kocht und du weißt gerade, du kochst gerade für eine Truppe, für deine Kinder, für deine Freunde und alle freuen sich auf dich und alle sind dann wirklich sehr stolz. Also Kochen ist mehr als Kochen. Ich kann es wieder nur sagen, Kochen ist Magie tatsächlich.
Hast du das Gefühl von Kochen, das macht daheim auch oder eher mehr hier im Restaurant?
Naja, daheim kocht meine Frau sehr gut. Naja, und hier auf der Arbeit ist es halt, sind wir als Team wirklich sehr, sehr gefestigt. Also hier darf, hier soll, hier muss jeder auch was einbringen natürlich. Ne?
Kochen die Kinder auch mittlerweile bei dir? Also ja, Tochter ja, ist hier auch zu Hause?
Ja, zu Hause kocht die auch, ja.
wenn man bei dir nach deiner Vita sucht, und ich recherchiere schon immer echt sehr viel und ja, sehr extrem, dann steht da, du hast lange Zeit als Privatkoch gearbeitet. Und viele Praktika und Anstellungen weltweit gehabt.
Ja.
Das klingt ja jetzt schon so, als wäre das im Vergleich zu vielen anderen Sterneköchen, hattest du ja dann anscheinend auch sehr viele Stationen. Weil bei den anderen sind sie immer so ein bisschen detailliert aufgelistet. Bei dir so, oh, ich war weltweit. Das hört sich nach viel an.
Das ist wirklich auch früher, das war echt für mich echt problematisch, mich irgendwo zu bewerben, weil keiner konnte mich irgendwie, dann sagt Anthony, boah, wir können dich nicht bezahlen oder du bist einfach so überqualifiziert. Ich bin wirklich sehr viel rumgereist. ich habe auch das Glück gehabt, tatsächlich damals hatte ich einen Mentor gehabt, der Uwe Steinbecher, der hat mich mit 19 hat er mich entdeckt und hat gesagt, Anthony, du bist so talentiert, du musst in den besten Restaurants der Welt arbeiten. Und auch nur, wenn es nur für ein halbes Jahr ist, damit du noch besser wirst. Und da hat er mich wirklich 6 Jahre bin ich rumgereist. 6 Jahre. Und zum Schluss war ich dann circa für 2 Jahre in Kasachstan, habe da gekocht für eine wohlhabende Familie und für die Regierung. Und das ist auch nochmal auch so, mit den Urlaub bin ich auch noch um die Welt gereist als Privatkoch. Das war schon eine schöne, aber auch harte Zeit.
Jetzt hast du gesagt, Uwe war der Mentor. Wie hat er dich entdeckt? Wie seid ihr aufeinander getroffen?
Ja, ich habe damals gearbeitet in Frischer Paradies in Frankfurt. Das war, damals gab es so ein Bistro, so offene Küche, da habe ich gekocht, alleine, als Alleinkoch. Und habe dann so jeden Abend, ich habe mittags so für erstmal mal so 10, 12 Leute. Und irgendwann mal kamen 50, 60 Leute, ich war alleine. Ja. Und ich habe da halt gekocht und die Leute kamen immer mehr in den Bistro. Und zwar halt damals so der Hotspot in Frankfurt. Ja, und da kam er immer essen, da sagte er, Junge, du hast was, aber ich weiß, du musst noch ein bisschen lernen, das musst du da und da und da hingehen, um damit noch besser wirst.
Konkretisieren wir mal das Ganze. Du warst in Spanien, Italien, Frankreich, Kasachstan,
ja.
Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Habe ich was vergessen?
Die Schweiz hast vergessen, Österreich. Ich muss mir mal lesen auch mal schon.
Muss ich mal nochmal zusammenschreiben. Man findet es tatsächlich auch nicht. Also
nein.
Das sind jetzt die Länder, die ich alle rausgefunden habe.
Nein, man findet es nicht. Nein. Aber ich schick dir mal meinen Lebenslauf mal zu. Und es war wirklich total erstaunlich. Ich habe wirklich in vielen Top-Restaurants Praktikas gemacht. Ganz, ganz vielen. Und meine allerletzte Station war tatsächlich dann Hummerstübchen, Peter Nödel. Davor war ich dann in Bad Neuenahr bei Hans Stefan. Davor war ich dann in Berlin. Bei Christian Lohse damals, also viele tolle, tolle Mentoren, bei denen ich arbeiten durfte.
Warum, oder was würdest du jetzt im Nachgang sagen, warum waren die ganzen Stationen weltweit wichtig für dich?
Ich wollte viele Skills sehen, ich wollte viele Skills kennenlernen, ich wollte viele Chefs kennenlernen, ich wollte viele Kulturen, ich wollte viele Kochtechniken, ich wollte eigentlich ganz viel aufsaugen, ich war nur am Saugen, gucken, mit Augen gucken, wie machen die das, wie funktioniert das? Das war mir einfach wichtig, weil ich war noch sehr jung und was gibt es nicht Besseres, wenn du als junger Mann alles aufsaugen kannst. Ja? Und ich meine, jetzt bin ich 43 Jahre. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe vieles gesehen, ich habe vieles gegessen. Bin noch sehr stolz drauf, dass ich auch alles gesehen habe oder sehen durfte. Und es war mir einfach wichtig, diese Stationen, ja, ob es in Italien bei einer alten Frau mit ihr zusammen zu kochen oder mit einem 2-3-Sterne-Koch. Es war einfach grandios.
Wo würdest du sagen, hast du da mehr mitgenommen? Bei einer alten Frau in Italien oder doch in der Sterneküche?
Ich würde sagen, eher bei den Haushaltsfrauen. Gerade als Privatkoch bist du in vielen, vielen Häusern und so diese klassische, wenn die alten Frauen am Herd stehen und kochen und so die kochen noch so wie vor 50, 60 Jahren. Das kannst du gar nicht, also wirklich unfassbar, das brutal.
Was würdest du sagen, was war das, wo dich dann am meisten beeindruckt hat?
Ich war in Florenz war das und habe mit einer alten Dame gekocht und sie hat ein Risotto gemacht, was ich jetzt heute noch koche, genauso wie sie es beigebracht hat. Und ich meine, wir reden von Risotto, aber es war so brutal, grandios, unfassbar. Und mit einfachen Zutaten, das ist das Keep it simple, weißt du?
Was war das Geheimnis?
Das Geheimnis war einfach eine super perfekte Brühe. Ja. Und ganz viel rühren. Gutes Öl, Zwiebel, Schalotten, Knoblauch, perfekt geschnitten, schön angeröstet, abgelöscht und immer diese 15 Minuten, 17 Minuten rühren, ohne aufzuhören. Das ist das Geheimnis. Das ist einmal, die Lüftungsanlage geht an, die saugt das komplette Luft hier auf und gleich hört die auf. Jetzt kommt Frischluft und Zuluft, ist es weg.
Okay.
Das ist wie so eine Art, Düsenjet, der aufsteigt. Das ist brutal. Also wir haben hier ein Luftkonzept. Also hier riecht es nach Essen, weil wir diese ganz starke Lüftung haben, die gleichzeitig Luft reinbläst und Luft rein und rausbläst. Also wir haben hier damals ein echtes Luftkonzept hier gemacht. Also,
Ich habe es mir vorher gedacht, als ich hier angereist bin. Also Meerbusch, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier schon viele Leute waren, also zumindest für den Urlaub wahrscheinlich eher nicht. Aber jeder, der wahrscheinlich zum Düsseldorfer Flughafen mit dem Flieger fliegt, ist zumindest einmal drüber geflogen. Ihr seid ja hier mitten in der Einflugstraße.
Wir sind mitten in der Einflugstraße tatsächlich. Und Meerbusch ist tatsächlich, was wenige wissen, ist Stadt der Millionäre. Also hier wohnen die meisten Millionäre Deutschlands tatsächlich. Ja. Und also hier ist wirklich, also hier wohnen wirklich tolle Menschen. Und wir sind halt in Schlafstadt für die Düsseldorfer. Ne? Du, wirklich, hier kommst du zum Schlafen. Hier auch die Tankstellen, alles was du siehst. Um 8 Uhr ist alles sehr dicht hier bei uns im Dorf.
Das heißt, perfekte Location, wenn du das Publikum hast, der ist zahlkräftige.
Die hast du, aber die, mittlerweile haben wir die auch zum Glück über den Teller raus hinaus. Aber ja, am Anfang hast du sie immer noch, die Leute hier.
Als Privatkoch erlebt man ja sicherlich auch viel. Und du hast gerade gesagt, du hast in Kasachstan wohlhabende Familie gehabt und auch viel mit der Regierung zusammengetan. Sieht man dann auch Dinge, die man nicht sehen will?
Naja, weißt du, so als Privatkoch bist du halt gerade in Kasachstan, wo ich liebe das Land, das ist eine der wunderschönsten Länder. Ich meine, als ich da war Astana noch 400.000 Einwohner. Ich weiß, jetzt vor 3 Monaten war ich da wieder. Da leben jetzt auf einmal 2 Millionen. Das war diese Stadt, die sich einfach entwickelt. Und natürlich, ich hatte damals einen eigenen Fahrer, ich hatte einen Bodyguard gehabt. Also es war halt eine andere Welt. Ne? Und viele Sachen gab es halt dort nicht. Das heißt, es wurden mal Sachen, mussten wirklich gezielt dorthin gebracht werden. Aber es war in dem Sinne mega spannend, weil kamst du wieder zurück zum Urpunkt und musst es halt mit den Produkten, die da vor Ort sind, arbeiten. Ne? Also da gab es halt kein britannisches Steinbutt, gibt es da natürlich nicht. Ne? So, du musst halt den Fisch nehmen, die du da vor Ort hast. Ne? Ja, die haben wirklich, was sie haben, die haben sehr Gemüseartig, Gemüse ist wirklich sensationell. Und aber es war halt natürlich sehr schwierig, weil du halt mit den Produkten, die du kennst, Lupe de Mer und Seezunge, die hast du da. Entschuldigung.
passt mir sehr, live in Action. Ich weiß nicht, habt ihr draußen oder habt ihr alle den Knall gehört? Bei euch, was ist passiert?
Da ist gerade etwas auf die Induktionsplatte gefallen, die glatt geplatzt, aber es ist nicht schlimm, kein Problem.
Wie oft passiert sowas?
Naja, selten, aber wenn es passiert, dann muss man sich daran kümmern, dass es repariert wird.
Wir waren gerade in Kasachstan.
Ja.
Für wen hast du noch alles gekocht?
Also ich habe natürlich für sehr wohlhabende Menschen gekocht. Also ich würde sagen, die Top 1 bis 3 der wohlhabenden Menschen dort. Und mit denen auch über die Region hinaus. Das heißt, ich bin auch mit denen rumgereist. Ich war dann mit denen in den ganzen vielen Ländern. Die haben ja auf der ganzen Welt haben die irgendwelche Schlösser oder Villen. Und habe dort auch für die und ihre Freunde und Familie gekocht, wenn da so Events waren, Partys waren, wurde ich extra eingeflogen, um dort dann den Abend, den Tag, die Woche mit denen für die zu kochen. Mittlerweile bin ich das für die nicht mehr so der Koch, sondern eher so der Freund, Familie. Mittlerweile werde ich das eingeladen, wenn Geburtstag ist, dann komme ich halt als Gast, nicht mehr als Koch dort dazu.
Aber dann hattest du ja wahrscheinlich Küchenequipment technisch, was du wolltest.
Ja, da war alles da. Nee, da war. Also es gab nichts, da war alles da. Also alles. Ne? Also wirklich alles.
Wie sind Sie auf dich aufmerksam geworden oder wie kommt man an so eine Stelle? Ist ja schon speziell.
Jetzt war auch total ist auch eine Story für sich. Auch, das hat auch damals alles in Frankfurt gestartet. Da wurde ich auch von jemandem auch gesehen, der dann gesagt hat, Anthony, ich habe von dir gehört und ich habe einen Auftrag für dich, hättest du Lust, nach Kasachstan zu fliegen? Da will ich jemanden kennenlernen. Und ich denke so, ja, okay, why not? Dann fliege ich mal nach Kasachstan. Und was ich aber nicht wusste, tatsächlich, Kasachstan, ich muss dir vorstellen, du hast im Sommer plus 40 und im Winter minus 40. Ja, und es war echt, und ich bin das erste Mal hingeflogen, das war in November, glaube ich, ja, November. Und dann sagen die aber zu mir, zieh dich bitte dick an, es könnte sehr kalt werden. Ja, und da war es halt minus 39 Grad, das war echt so. Ich zeig dir gleich mal ein Bild. Bild, wie ich da aussah. Ne?
Muss man dann mal Probe kochen? Oder wie geht's dann weiter? Für mich jetzt gerade total spannend.
Da geht's einfach nur um Vertrauen. Du bist empfohlen von jemandem, der einfach mit der Regierung und der Familie, Familien einfach zu tun hat. Und da geht es einfach nur um Vertrauen. Da geht es einfach nur um Vertrauenspersonen.
Okay. Aber am Ende war es ja dann doch so, dass du die Zeit zwar jetzt mal das Privatkoch dann ad acta gelegt hast, ja, und dann doch gesagt hast, okay, ja, bist du, eher siehst du dich doch dann im Restaurant. Ja. Was hat dich zu dem Schritt bewegt?
Ja, wenn du als Privatkoch bist, dann bist du immer unterwegs und bist immer wie so ein goldenen Käfig. Irgendwann fühle ich einfach ein bisschen einsam, weil ich bin rumgereist und gerade in Kasachstan keine Worte mit, ne? Ich war immer alleine. Und klar, wenn ich in Italien war oder in Spanien oder egal wo ich war oder in Monaco, war halt zu hören, da war ich halt ohne Bodyguard unterwegs, war halt ganz cool. Irgendwann habe ich mit, wie gesagt, ich habe 5 Jahre als Privatkoch gearbeitet. Ich habe viele Länder, ich habe viele Menschen kennengelernt. Und ich habe Kontakte, mein Handy, das ist wirklich geisteskrank. Und aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich eigentlich einen Ort wohnen möchte, wo ich wirklich zu Hause bin und nicht so, ja, wieder so, also so wie so ein Zirkus immer von Stadt zu Stadt sieht. Das wollte ich einfach gar nicht mehr.
Jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage zu stellen, bevor wir dann auf dich und auf dein Restaurant hier ein bisschen kommen. Wieso brauchtest du einen Bodyguard? Oder ist man dann wirklich auch so das Bodyguard braucht man ja eigentlich theoretisch, wenn man in Gefahr wäre, sag jetzt mal, zählt man da als Privatkoch dann tatsächlich auch schon mit dazu?
Ja, ich habe ja für den mächtigsten Mann gearbeitet. Ja. Da brauchst du schon Personenschutz. Also das heißt nicht Personenschutz, ich konnte es auch nicht verstehen, warum ich Bodyguard hatte. Ne? Aber es war halt am Anfang war es ein komisches Gefühl. Ne? Du weißt, dass jemand immer mit dir mitläuft, wenn du einkaufen gehst, der ist bewaffnet und der steht neben dir und dann. Aber in vielen Ländern ist es halt ganz normal.
Ja, dann schauen wir mal auf dein Restaurant. Aber bevor wir darauf hinschauen, mache ich noch einen anderen Bogen. Denn wir kommen an der Stelle zur Cheffrage. Die kommt von meinem vorherigen Gast, beziehungsweise in dem Fall sogar von 2 Personen. Ehrlicherweise war es auch gar nicht so der Gast im Podcast, sondern das Mysterium daneben. Ich erkläre es dir gleich im Nachgang, wer dir die Frage stellt. Also ich war bei David Weigang und Verena Schimmel im Verbene in Koblenz. Und normalerweise, wie gesagt, die Fragen von meinem vorherigen Gast, diesmal vom Mysterium daneben, der dich gleich auf. Frage aber vorneweg, kennst du das Verbene und kennt ihr euch?
Also ich kenne sie, war leider noch nicht da.
Okay, dann wollen wir mal reinschauen, was sie für eine Frage für dich vorbereitet haben und hören mal rein.
Also wir haben unserer Küche einen Fernseher hängen und zwar ganz explizit nur, um darauf Mario Kart zu spielen. Dementsprechend meine Frage dann jetzt, Videospiele in der Küche, pro oder contra?
Eine coole Frage. Also Videospiele, pro. Ich kann nur sagen, wenn wir hier Mittagspause haben, sind alle an ihr Handy und spielen ihre Spiele. Ich habe keine Ahnung, was sie spielen, weil ich spiele nicht mit meinem Handy. Aber ich kann dir sagen, dass 80% in der Pause hier einfach irgendwelche Spiele spielen auf ihr Handy, irgendwelche Online-Spiele. Aber ich blicke da nicht durch. Ich hab kein Spiel auf mein Handy.
Einer muss ja arbeiten. Ja. aber du könntest dich in Koblenz melden und dir erklären lassen hier mit dem Fernsehen, wie es funktioniert. Ja. Dann spielen sie am Ende vielleicht zusammen. Ja. ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser ominöse Michael? Oder du dich vielleicht auch fragst, wer ist dieser ominöse Michael? Michael ist der Küchenchef tatsächlich in Verbene seit kocht da dort. Und er war, als wir die Aufnahme hatten, nebendran gesessen. Er hatte aber kein eigenes Mikro. Er war eigentlich nur immer stumm und wurde so als Mysterium mit einbezogen.
Ach, mega.
Und hat dann eigentlich mit seiner Mimik immer so ein bisschen verraten, wenn die anderen ein bisschen Quatsch erzählt haben. aber wir wollten jetzt mal auch seine Stimme hören und haben das in deiner Folge jetzt so ein bisschen mit eingebaut. Jetzt kommen wir mal, wenn wir zu dir kommen und deinem Restaurant, dann kommen wir leider an einem Thema nicht vorbei und es ist ein bisschen was Unschönes. Du musstest Insolvenz anmelden und die Frage kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr hören mittlerweile, oder?
Ach du, das du ganz ehrlich, das ist in vielen Ländern ist es gang und gäbe. Nur hier in Deutschland wird mal so Finger gezeigt, aber wenn man einmal selber Unternehmer war und du musst es mal so sehen, weißt du, wie viele Menschen haben die Möglichkeit zu sagen, die haben ein eigenes Restaurant? Und du musst es vorstellen, in den Unternehmertum ist es halt so, ist es wie ein Boxkampf. Ne? Und wenn du mal einen Schlag kriegst und du gehst kurz runter, ja, und es ist die Kunst, wieder aufzustehen und die Fäuste wieder zu heben, weiterzumachen. Und so insolvent ist wirklich, kann ich viele kann ich drauf stoßen, ist mir auch egal. Ja, du musst schon wissen, du brauchst richtige Berater an deiner Seite, um sowas zu machen. Und ich sag dir eins, ich habe die Firma zwar zu, die neue Firma aufgemacht, ich habe keinen entlassen. Und das muss mir jetzt mal einer nachmachen. Und ich rede hier von über 17 Mitarbeitern und wir machen alles weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Nur, wenn du sowas machst, brauchst du wirklich Experten an deiner Seite, die dich da begleiten, die dich einfach begleiten. Wichtig ist, ich sag mal so, ich schulde kein arme Frau Geld. Weißt du? Ja, ich habe von keinem armen Menschen Geld genommen, um Gottes Willen. Nur ich habe ein Unternehmen geführt, was nicht gut war, und wichtig ist, abzuschneiden und weiterzumachen. Das ist die Kunst, weiterzumachen.
Ja, aber in Deutschland oder generell, es wird immer dann auch so ein bisschen aufgebauscht. Ja. Also wenn man das reinschreibt, oder wenn man jetzt Anthony Sapong googelt, kriegt man erstmal 20 Schlagzeilen, ja, zu dem Thema.
Du, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile ist es mir auch egal. Weißt du, das interessiert mich auch gar nicht, weil ich einfach sage, weißt du, du musst es vorstellen, wir machen das seit 10 Jahren, machen wir sehr gute Arbeit in Deutschland und wir haben wirklich tolle Menschen ausgebildet, wir haben tolle Gäste. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ob die Firma XY heißt oder Z, ist doch scheißegal. Wichtig ist, dass wir weitermachen und dass wir unseren Fokus nie verloren haben. Und zwar, der geht nach vorne. Weißt du? Das ist das Allerwichtigste. Natürlich, ich war für viele was passiert in der Gastronomie und Sterneküche hier, Sterneküche her. Aber es hat mit Sterneküche gar nichts zu tun gehabt. Es war einfach nur ein, zwei Fehlentscheidungen, die ich gemacht habe. Ich sagte aber, okay, cut. Abschneiden, einfach mal sich schütten und weitergehen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man keine Angst davor hat. Weißt du? Und wir leben hier in Europa, wir leben in Deutschland, wir haben so viele Möglichkeiten und hier muss keiner Angst haben. Weißt du? Wir sind hier nicht wirklich, keine Ahnung, in irgendein korruptes Land, weißt du so. Ne? Hier muss keiner Angst haben. Ja? Und als Unternehmer darf man und muss man Fehler machen. Es ist wichtig, Fehler zu machen, um noch besser zu werden, daraus zu lernen.
Und bei dir ist es ja so, oder generell ist es ja so, ich habe da mal ein bisschen recherchiert auch und ich habe eine Studie aus der USA gefunden. Boah, heute wären wir immer richtig fachlich hier und wissenschaftlich, hatte ich nochmal nicht, aber ich habe eine Studie gefunden, die von ab den 2000ern 274 Restaurants untersucht hat, die alle Sterneanwärter waren in der USA. Davon haben am Ende 92 einen bekommen und von diesen 92 haben 42 wieder geschlossen. Also es ist ja gar nicht, wie du so sagst, es passiert ja gar nicht so selten, aber ist der Stern dann teilweise, wenn man das jetzt auch ein bisschen anschaut, 92, 42 ist fast die Hälfte, eher Fluch oder eher Segen?
Naja, es ist so eine Mischung aus Fluch, Segen, Ehre und gleichzeitig auch Druck. Warum? Weil du hast ja, weißt du, wenn ich belege, wie viele Gäste hierher kommen müssen, damit ich alles, die ganzen Kosten bezahle. Das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt ein Bistro hätte, ja, hätte ich natürlich nicht diese tolle Seezunge, tolle Steinbutt. Warte. Das ist normal hier, Meerbusch.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen hier alles mit bei dir.
So, da hätte ich einfach nicht diese keine handgetauchte Muschel oder. Und klar kannst du Geld verdienen mit einfachen Sachen, mit Pasta und Co. Klar, ich würde sagen, dass viele einfache Restaurants mehr Geld verdienen als die Top-Gastronomie. Ja? Aber die Frage ist, möchte ich das? Nein, ich möchte es nicht. Ich habe halt nur diese 5%, auf die ich mich konzentrieren kann. Ja? Und dann gibt es die andere Branche, die halt hat halt diese 50% Marge, also 5% Gäste, die kommen können, ja, weil da kannst du essen, eine Vorspeise für 10 Euro, einen Hauptgang für 20 Euro. Ja. So, und das kannst du halt in der Sterne-Gastronomie natürlich nicht. Aber es ist auch schön, ich liebe das und ich würde es auch immer wieder tun. Immer wieder würde ich das machen. Natürlich muss man gucken, dass man einen zweiten Standbein hat, dass man sagt, man hat einen Foodtruck oder man macht Events, man macht Caterings. So, aber die Sterne-Gastronomie ist einfach limitiert auf die Plätze, die du hast und mehr. Ich kann ja auch kein Doppel-Seating machen. Wenn einer hier sitzt und der kommt um 6 und der genießt den Abend mit seiner Frau und so einen Abend oder mit seinem Partner und so ein Abend geht 3 Stunden, dann kann ich nicht den nächsten Tisch um 9:30 aufnehmen. Wann will ich nach Hause gehen?
Ich habe das auch selber erst vor kurzem erlebt. Also da wurde ein 8-Gang-Menü in 2 Stunden durchgezogen. Also es ist auch sportlich, macht auch keinen Spaß. Also dementsprechend passt das ja auch nicht von den Doppelseating am Ende des Tages.
Nein, es passt nicht. Also es ist schon, du wirst auch den Abend genießen und nicht den Gast das Gefühl geben, so nach dem Motto, so 2 Stunden, bitte steh auf, gleich kommt der nächste Tisch. Es ist auch kein schönes Gefühl. Du wirst auch den Abend auch wirklich, du kommst hierher, weil du einfach deine Seele entspannen möchtest und nicht das Gefühl hast, also wenn ich so essen möchte, gehe ich halt in ein einfaches Restaurant, wo ich weiß, okay, der Tisch für 1 Stunde, 1,5, komm, Vorspeise schnell und Dessert und mit Dessert bitte mit der Rechnung mit. So, aber das hast du ja nicht. Das wollen wir auch gar nicht machen.
Nee, du kannst ja auch nicht genießen. Also in 2 Stunden 8 Gänge, no way.
Ja, das ist schon das ist schon hart.
Ich sag jetzt nicht, wo es war.
Aber ich finde, ey, du, ganz ehrlich, wenn es funktioniert und die machen damit Geld, dann why not? Dann macht die 8 Gänge dann in 1,5 Stunden. Ne?
Ja, aber es macht ehrlicherweise wirklich überhaupt keinen Spaß.
Es ist hart, auch für den Gaststress. Und wahrscheinlich gab es eine Doppelbuchung, Überbuchung. Ne? Ja.
Ich war tatsächlich der Einzige im Restaurant.
Ach so. Okay, da wollen die schnell nach Hause.
Ich bin ja los. Ja. du hast hier in deinem Restaurant, lässt ja westafrikanische Aromen mit einfließen.
Ja.
Ist so ein bisschen für dich auch deine Herkunft, deine Wurzeln, deine Roots.
Ja. Ja, wir machen jetzt seit 2 Jahren jetzt die westafrikanische Küche, weil wir uns gefragt haben, ja, wir wollen eigentlich etwas machen, weil es gab immer sonntags immer Essen aus der Heimat. Und es war halt immer sehr schwierig, das so umzubauen, dass der Europäer das versteht. Und ich habe mich immer dagegen gesagt, nee, das werden die nicht verstehen. Ach, es war mir auch alles zu anstrengend, den Gast zu erklären, was ist das, wo kommt das her und wie wird das gemacht. Ja, und irgendwann hat das Team dann gemeinsam beschlossen, Chef, und lass uns das machen. Und da kam meine Mama, hat dann damit so einen Kochabend gemacht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, was wirklich... Es ist echt krass, ich bin auch so stolz drauf. Wir haben es geschafft, die Elemente auszunehmen und die mit einzubauen in der westliche Küche. Das ist echt sehr, sehr, sehr stolz. Wirklich.
Was macht die westafrikanische Küche aus?
Ja, die ist halt schwer, die ist halt mächtig, die ist sehr, sehr powerful, die ist auch die von den Gewürzen, von den Aromaten, das kennt ja eigentlich keiner. Ja, und das ist halt, diese Mix reinzunehmen, macht die aus.
Aber wie kriegst du es denn dann vermittelt am Ende des Tages? Weil dein Team wird ja eher wenig Kontakt hatten und auch am Anfang ja auch nicht wissen, sag jetzt mal, was dahinter steckt und was das am Ende bedeutet. Also man muss ja dieses Wissen erstmal transportieren.
Ja, das war tatsächlich... Das ist echt schwer. Aber wir hatten auch eine Zeit lang sehr oft geübt und sehr oft Probe gekocht und immer wieder. Es gab auch Gerichte, die es nie geschafft haben auf die Speisekarte. Es gibt Gerichte so wie Fufu, was aus Maniok gemacht wird, gestampft wird. Das mit einzubauen, das war schon hart und jetzt das. Also jetzt ist das halt wirklich, hat Hand und Fuß. Ich kann es nicht erklären, aber wir haben sehr lange dran rumgetuchtet und rumgebastelt, bis das auf die Karte kommt. Also wir haben ja zum Glück mit der Kochschule haben wir immer 4 Wochen Zeit, bis ein Gericht auf die Karte kommt. Das heißt, man hat 4 Wochen Zeit zu proben, zu testen, dass es wirklich 1A passt.
Wie lange bräuchte ein neuer Mitarbeiter bei dir, bis er das Ganze verstanden hat?
Ich würde sagen 2 Monate. 2 Monate,
ja. Aber er nimmt ja dann auch auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, es ist ja, Gastronomie wechselt ja oftmals einfach auch durch, ja. Und man wechselt ja die Station. Er nimmt ja dann auch definitiv was mit, was er so nicht auf dem Weg mitkriegen würde.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also der nimmt viel mit, ja. Also, jeder, der bei mir gearbeitet hat oder arbeitet, nimmt sehr, sehr viel mit.
Jetzt wollen wir natürlich heute auch ein bisschen was mitnehmen und ich schaue jetzt immer ein bisschen auf die Karte. Bei dir ist es so, da kam sehr, sehr viel Fragezeichen bei mir. Deswegen würde ich mit dir eine kleine Warenkunde in Apfelstrich machen. Klär uns mal ein bisschen auf. Ich habe da ein paar Begriffe mal rausgeschrieben, was es am Ende des Tages ist. Damit auch jeder weiß, was es bei dir gibt. Fangen wir mal an mit Suja. Was ist es?
Na, Suja muss ich vorstellen, das ist eine Art wie so Erbsenartig. Dieses, wie kann ich das erklären? Ich muss das Bild zeigen. Boah, das ist jetzt schwer zu erklären, das Publikum. Also, okay. Du musst dir vorstellen, bei uns wird das quasi im Wasser eingelegt. Die sind aus wie so Erbsen, aber sind weiß. Die werden im Wasser eingelegt, dann werden die gemixt. Und dann ist das halt wie so eine Creme. Daraus mal wie so eine richtige Creme. Ah, das ist schwer zu erklären. Ja, wie so eine weiße Erbse.
Okay. Ja. Machen wir weiter, wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Also Palmsuppe, wahrscheinlich eine Suppe, irgendwas mit der Palme.
Genau, nee.
Und zwar, gut, toll. Danke. Nee.
Also die Palmsuppe tatsächlich ist, wir kochen, das ist ein sehr, sehr genialer Gang tatsächlich. Wir kochen uns eine Tom Kha Gai. Wir starten, ne? Ganz gleich die asiatische Suppe mit Zitronengas, irgendwie alles, was dazugehört, Gargant. Und brechen aber ab. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kokosmilch und diese Paste reinkommt, kommt bei uns diese Palmcream. Palmcream ist nicht das Palmherz, was man so kennt aus dem Nutella. Nein, bei uns gibt es unsere Palmcream. Ist von der Palmpaste. Die ist dann hat eine gelbliche Farbe. Ist ähnlich wie Butter. Das kommt da rein. Und dann kommen dann Palmenweim da rein. Und dann kommen wir uns diese Palmsuppe. Also die sieht auch nicht aus wie Tom Kha Gai, gar nicht, also es ist halt die Basis, aber ab End kommt dann quasi, es wird eine Light-Sup draus gemacht.
Was noch drauf schreibt, Emoto?
Emoto. Emoto ist auch so eigentlich mein Lieblingsgericht, das ist so ein Sonntagsgericht in Ghana, das ist ein Reisball, das heißt du kochst Reis, Basmati-Reis oder Jasmin-Reis, kochst du bis die Reisstärke komplett austritt. Und dann wird der Reis quasi mit Kartoffelstärke hochgezogen zu einem Kloß, also wird wirklich geschlagen, gestampft. Und dann kriegst du halt wirklich durch die Stärke, durch die Kartoffelstärke, durch die Reisstärke, kriegst du halt eine kloßartige Textur mit dem Reis. Und dazu gibt es halt eine Suppe, eine Erdnusssuppe traditionell, die dann mit Fisch, Fleisch, Vegetarisch, je nachdem was du willst, gibt es dann dazu. Das ist eigentlich eine reine Sonntagsgericht.
Und eins machen wir noch, Butterfly Pea Power.
du musst dir vorstellen, das ist, wir nehmen da, es ist, was soll ich erklären, das ist schwer zu erklären, ich muss es dir einmal zeigen, weil ich kann viele Sachen gar nicht erklären, so wie diese Maske hier, ich kann die nicht erklären, ja. Ich zeig dir gleich, wie es aussieht, das kann ich nicht erklären.
Alles gut. Und für euch draußen, ihr dürft das natürlich irgendwie aussehen. Kannst mir dazu kommen lassen. Ich könnte aber noch mal ewig weitermachen. Frage für mich, wo kriegst du denn alle die Zutaten her? Auch die mit den, sag jetzt mal, mit den afrikanischen Nuancen dann. Denn du hast ja am Ende auch den grünen Michelin-Stern, der für Nachhaltigkeit steht. Wie kriegst du beides zusammen?
Du, das ist ganz einfach. Also wir haben hier in Düsseldorf gibt es, wie gesagt, eine große Black Community. Und es gibt ein, das heißt Ghana House, das ist so unser westafrikanischer Supermarkt, da geht kein Europäer rein, also jetzt gehen meine Mitarbeiter rein, die sind bekannt, aber eigentlich geht da keiner rein, du kennst ja die Produkte nicht. Und von da aus kriegen wir die Ware, also da kriegen wir die ganzen Sachen her. Viele Sachen machen wir auch zum Beispiel auch selber, wir gucken, ich zeige dir mal gleich etwas, was wir machen, wir haben auch so Hölzer aus Ghana, wo wir dann quasi dann in Gin oder in Wein einlegen oder in Wodka einlegen, daraus machen wir unsere Getränke. Deswegen, wir nehmen ja nur so die Sachen, die wir in Ghana auskriegen, das ist hier vor der Haustür hier vorne, kriegen wir die komplette Produkte und verarbeiten das dann mit den Sachen, die wir hier haben. Das heißt, wir fusionieren die Sachen, auch zum Beispiel Kochbananen, natürlich gibt es hier in Meerbusch keine Kochbananen, ja? Die kommen dann natürlich, holen wir dann vom Ghana-Haus.
Auf die Kochbanane will ich heute tatsächlich nochmal schauen, obwohl ich Bananen hasse. Also es wird für mich heute sehr, sehr schwer. Aber trotzdem werfe ich mal einen Blick für euch, werfe ich mal drauf. Aber ein Gericht ist mir noch aufgefallen bei dir auf der Karte. Und das habe ich mir rausgepickt, weil ich mir dachte, so als Normalsterblicher komme ich da und tatsächlich an alle Zutaten ran. Rote Beete, Schwarzwurzel, Kürbis. Was kochst du draus? Was ist das Besondere? Und die letzte Frage, jetzt machen wir schwer drei Fragen hintereinander. Was kann ich aus diesen drei Lebensmitteln ganz einfach auch für zu Hause kochen?
Naja, wir haben jetzt, das ist ja quasi unser erster Trailer. Wir haben quasi die Schwarzwurzel, die wir haben, mit afrikanischen Gewürzen gekocht. Daraus haben wir dann quasi Datei gemacht, das Ganze haben wir dann gefüllt, in so eine Art so Hippe gefüllt. Und wir haben dann quasi aus der Rote Beete haben wir ein Baiser gemacht, das Ganze verfeinert mit Chakalaka, das ist ein Gewürz aus Afrika. Und dann haben wir dann quasi auch so die Rote Beete quasi als grün gemacht und dann quasi auf die Baiser gespritzt. Ne? Das ist so ein erster Trailer. Ja, also ich zeig dir mal gleich ein Foto, wie es aussieht. Das ist so der erste Start, wo der Gast dann quasi die ersten drei Sachen bekommt, um reinzukommen. Es ist sehr, sehr, sehr mit afrikanischen Gewürzen, wirklich, die man nicht kennt. Ja? Und die Rote Beete und die Schwarzwurzel schmeckt nicht so, wie man die kennt, weil die Gewürze wieder alles verfeinern.
Wenn ich Rote Beete, Schwarzwurzel und Kürbis nehme, wie kann ich ganz einfach zu Hause was daraus umsetzen?
Ja, also mit der Kürbis haben wir zum Beispiel, wir haben die vor einem Jahr eingelegt quasi in einen Sud. Ja? Das ist, der wird haucht und aufgeschnitten. Und der ist dann quasi in ein Essigsud mit afrikanischem Buschpfeffer eingelegt. Das heißt, der kriegt man komplett andere Flavor. Und durch diese ein Jahr lang in diesem Glas, du kannst es gleich mal probieren. Warte mal ganz kurz, du kannst es jetzt probieren. Und das musst du probieren, das ist fucking geil.
Wirklich. Wie kriegt man eigentlich diesen afrikanischen Twist generell zu Hause auch umgesetzt?
Ja,
Gewürze?
Gewürze, also ich sag mal so, jeder, der sich mal traut, in diese Afro-Shops mal reinzugehen, der wird staunen. Also es gibt tolle Sachen, die man nicht kennt, glaub es mir. Ja, also, und ich liebe gerade, also auch meine Jungs und Mädels, wenn die da reingehen, diese Afro-Shop, mittlerweile werden die erkannt, die wissen, dass sie von mir sind, ne? Weil eigentlich ist das untypisch, also sorry, dass ich sage, aber kein Europäer geht in den Afro-Shop rein, ja? Und auf einmal sind da ganz viele junge Menschen, die da hinkommen und dann sagen, ey, kann ich das haben, kann ich das mitnehmen zum Probieren? Es ist auch ein tolles Gefühl, weißt du, und da rief mich auch die Chefin an von Afro-Shop und sagt, Anthony, wow, cool, ja, wir kennen es nicht, also eigentlich so, man verirrt sich mal, weißt du, so in so einen Shop, ne, und auf einmal sind da auch viele Menschen da und geht da rein, das ist toll.
Warum ist die Hemmschwelle bei einem Afro-Shop so viel größer, wie jetzt beispielsweise bei so einem Supermarkt-Asia-Shop, weil da findet man ja öfters, sag jetzt mal, Europäer noch.
Ja, aber man kennt es ja nicht. Also warst du schon mal in einem Afro-Shop?
Nee, tatsächlich nicht, aber in einem Asia-Shop. Aber in Ingolstadt gibt es auch keinen, muss ich sagen.
doch, gab's mir.
Muss ich suchen.
Wir sind überall. Nein, man traut sich halt nicht, ne? Ja, also guck mal, das kannst du mal probieren. Ja, das ist der Kürbis, den wir eingelegt haben.
Schmeckt komplett anders. Ja. Komplett, dann legst du für ein Jahr ein.
In ungefähr ein Jahr, ne?
Musst du mir später noch mitgeben. Stell jetzt hin, ist sie später noch auf.
ne, das ist das, was ich sagen möchte. Ne? Also, du kannst mit so Kleinigkeiten, kannst du die Texturen, die Geschmäcker komplett verändern. Und das ist wirklich krass. Und es gibt so tolle Gewürze, es gibt so tolle Kräuter, es gibt so tolle Pfeffer, es gibt unfassbare Sachen, also du kannst es nicht vorstellen, es ist ein Vielfalt. Ich meine, Afrika, der Kontinent ist ja total aber, unterschätzt von vielen.
Ich wollte gerade sagen, aber total unterschätzt, weil jetzt die asiatische Küche ist so ein bisschen im Vormarsch.
Ja.
Südamerika kommt auch.
Kommt auch langsam. In Afrika
gerade nicht.
Ja, kennt keiner und das ist ja das, was wir gerade machen und das ist so, ohne Scheiß, ne? Das ist ein ganz normaler Kürbis, würdest du, aber vom Textur her und vom Geschmack her und nur durch diesen Bergpfeffer und noch durch zwei, drei andere Sachen, die wir da reinmachen, so einen komplett anderen Touch.
Ja. Ja. Also Afro-Shops gibt es überall, tatsächlich?
Ja, gibt es viele. Also eigentlich in jeder Großstadt hast du Mindestens ein oder zwei Afro-Shops tatsächlich.
Da muss ich mal in Ingolstadt auf die Suche gehen. Die haben sich noch versteckt.
Nein, gibt es auf jeden Fall weg, ich glaube es mir.
Wenn es einen gibt, wenn ich ihn finde, ich schau mal vorbei. Was ist so das Erste, was du empfehlen würdest zum Kaufen?
Die würde ich erstmal alle so angucken. So, ich glaube, du bist da drüben in den Asia-Shop rein. Das Erste, was du da kaufst, tatsächlich, kauf dir mal so eine Kochbanane. Es gibt drei Arten, grün, gelb, schwarz. Kauf dir die gelbe und koch die mal auf. Oh, brutal.
Was ist der Unterschied zwischen einer Kochbanane und Banane?
Die Banane normal kannst du so essen. Und die Kochbanane, wie der Name schon sagt, musst du tatsächlich kochen. Die kannst du nicht so essen.
Und geschmacklich, gibt es auch einen Unterschied?
Die grüne ist eher so kartoffelartiges, ne? Wirklich wie eine Kartoffel. Die gelbe ist ein Mix aus Kartoffel und Banane tatsächlich. Und die kocht ungefähr so 15, 20 Minuten. Die grüne kocht so eine halbe Stunde. Und die schwarze, die ist halt komplett gereift, daraus macht man in der Regel so, bei uns in der Heimat gibt es Kille Willi, das ist so ein Streetfood, du musst dir vorstellen, die Kochbanane wird mit irgendwer, Chili, Knoblauch, Zwiebel verfeinert das ausgebacken, frittiert und dazu mit Erdnüsse. Grandios.
Also ich schau mal vorbei, außer Kochbananen, ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Bananen-Fan. Ja,
hast du gesagt, stimmt. Dann nimm mal bitte mal unsere Jamwurzel mit.
Okay. Ja,
die kannst du kochen als Kartoffel, als Pommes machen. Auch super.
Probiere ich aus und lass mir dann gleich noch den Kochtipp dazu mitgeben. Jetzt muss ich mal bei mir noch ein bisschen schauen. Viel haben wir nicht mehr. Gibt's was man mit einer Kochbanane tatsächlich nicht machen sollte? Oder ist man.
Roh essen.
Okay.
Roh essen, das geht nicht. Du kannst daraus Chips machen, du kannst die frittieren, du kannst sie kochen, du kannst sie backen. Du musst aber die Schale wirklich erstmal Schale entfernen. Ne?
Und zu guter Letzt, bevor wir zum Schluss übergehen, tatsächlich schon, du kombinierst in einem deiner Desserts Blutorange, Vanille und Ashanti. Vorneweg, wer oder was ist Ashanti? Ich kenne das, glaube ich, nur als Sängerin. Und wenn man keine Ashanti zur Hand hat, wie kriege ich Blutorange und Vanille trotzdem verbunden?
Also die Blutorange haben wir daraus ein Parfait gemacht. Aus der Vanille haben wir mit schwarzer Aktivkohle eine so eine Art Vanilleeis gemacht und die Ashanti, das ist aus der westafrikanischen Küche, es ist so eine Gewürzmischung, die tatsächlich, ich bin auch Volk der Ashantis, ich bin ein Ashanti-Boy und die Ashantis leben nur in Zentralghana, in Kumasi. Da gibt es halt diese afrikanische, diese Ashanti-Gewürz.
Okay, für alle, ihr merkt das ja am Ende nicht mehr, gerade unterbrochen, hier die Lieferung kam an und alle stehen wie bei der Polonaise nach Blankenese und holen ihre Waren ab. Ja. Für dich wichtig?
Ja, es ist für mich wichtig, weil es hat jeder bestellt und da muss jeder seine Ware auch empfangen, kontrollieren, gegenchecken, ne, ja. Wird dann auch gewogen, passt alles, etc. Der Lieferant nimmt alles mit, also er nimmt alle seine Sachen mit, also die ganzen Behälter, weil wir alles selber auch, wir nehmen keinen Müll an, wir geben alles wieder zurück, sondern wir wollen einfach nur die Produkte haben, die wir bestellt haben und kein Müll.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Du bist ja schon ein Koch, der sich immer wieder neu erfindet. Was sind so deine Ziele für die Zukunft noch?
Ja, also meine Ziele ist tatsächlich, ich möchte noch 5 Jahre noch weitermachen und ich meine, ja, also ich liebe diesen Job. Ich würde diesen Job nochmal leben, wenn ich könnte. Aber ich bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich einfach sage, ich mache nur 5 Jahre, will ich noch machen. Ich habe ja noch das Anthony's Kitchen noch 5 Jahre noch weiter unterschrieben. Und wir haben noch in Dortmund noch ein Projekt. Und das war's aber auch. Und ich möchte einfach die Zeit einfach genießen, weil ich habe in den letzten 10, 12, 13 Jahren, ich konnte es nicht genießen, ja, und meine Limit ist, wie gesagt, 5 Jahre will ich noch weitermachen und danach will ich wirklich etwas ruhiger machen, also auch kein Restaurant mehr und dann habe ich wirklich auch, dann höre ich auch auf, ja.
Komplett gehst du dann in Rente? Bist du Mitte 40?
also nicht Rente, aber ich werde dann wirklich das Restaurant hier irgendeinem von meinen Mitarbeitern oder es übergeben und das möchte einfach auch mal erstmal noch auf die andere Seite dann als Gast dann sein.
Kommst du viel zum Essen gerade noch rum oder bist du tatsächlich sehr viel stark hier eingebunden?
Ich komme tatsächlich sehr viel rum. Ich probiere sehr viel, also ich unternehme sehr viel, meine Frau, auch meine Kinder. Und ja, also ich esse lieber, ich esse natürlich sehr gerne zu Hause, ja. Ich esse gerne lieber sehr gerne zu Hause, aber auch wenn wir irgendwo sind, dann freue ich mich auf neue Kollegen kennenzulernen, neue Flavor. Ja.
Und damit machen wir die Folge heute zu. Aber so vor der Verabschiedung ist so, wie es immer ist, das letzte Wort gehört dir. Gibt es noch was, was du all den Hörern da draußen mit auf den Weg geben willst?
Ja, also auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, es ist super angenehm, dir zu sprechen. Es ist super, super schön, super Podcast. Und ich möchte die ganzen Zuhörer wirklich motivieren, auch mal in den Shops reinzugehen, wo sie sich nicht trauen, da reinzugehen. Also in diese Supermarkt-Shops, ne? Ja. Auch mal in einen, ob südamerikanisch, ob afrikanisch, ob asiatisch, auch mal reinzugehen, um mal die Produkte mal anzufassen, zu erfragen, was ist das, was kann man draus machen. Und ihr werdet wirklich erstaunt sein, wenn ihr in den Afro-Shop geht, was da alles so gibt. Und es sind Sachen, die werdet ihr vielleicht euch mal vielleicht erschrecken, weil ihr es vielleicht noch nie gesehen habt. Aber ich kann euch sagen, es ist anders. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, es gibt in jeder Großstadt gibt's einen Afro-Shop. Geht da rein, schaut euch das an. Und ihr werdet überrascht sein. Und ihr könnt so viel draus machen aus den Sachen. Und ihr könnt die Sachen, die ihr seht dort, wenn ihr die kauft, auch kombinieren mit Sachen, die ihr kennt. Also ihr könnt, wenn ihr Pommes liebt, dann macht doch mal einen Pommes aus Kochbananen oder macht doch einen Pommes aus Maniokwurzeln. Glaub es mir, es ist ein Genuss.
Ja, dann geht mal auf die Suche, so wie ich, nach dem Afrika-Shop bei euch in der Großstadt. Sucht ihn auch und geht dann am Ende des Tages auch rein. Ich werde es auf jeden Fall mal tun und probieren und nicht nur immer in den Asia-Shop rennen, der ja dann sich dann doch schon mehr etabliert hat, zumindest auch bei mir. Genau, für mich geht es gleich weiter hier mit einer großen Herausforderung. Die Kochbanane kommt noch. Ich bin gespannt. Und damit ist für heute Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Anthony findet ihr auf der Website oder auf Instagram dann, auf der Website zum Download und auf der Instagram-Seite zum Anschauen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Weiter geht's. Freut euch darauf. Bis dorthin. Wir verabschieden uns.
Vielen Dank, meine Lieben. Bis bald.
Und ich sage ciao, servus und macht es gut.